Wir sind heute wieder im Buch Josua unterwegs, machen damit unsere Betrachtung weiter. Das Buch Josua, wir sind inzwischen schon bei Kapitel 13 und 14 heute angekommen, lässt sich grob in vier Abschnitte einteilen. Also die ersten fünf Kapitel, die berichten darüber, wie das Volk Israel überhaupt in das Land Kanaan gekommen ist, wie sie über den Jordan gekommen sind und das eingetreten sind in dieses Land. Dann die Kapitel 6 bis 12, die berichten über die Eroberung Kanaans, also wie Städte eingenommen wurden, besiegt wurden, wie Jericho und andere Städte, und wie Könige besiegt wurden. Und Kapitel 13 bis 21, also der Abschnitt, wo wir uns jetzt befinden, er berichtet über die Aufteilung des Landes. Das heißt, dieses Land wird jetzt aufgeteilt unter den Stämmen Israels. In den letzten drei Kapiteln, Kapitel 22 bis 24, sehen wir, wie die Leute sich ansiedeln und eine neue geistige Ausrichtung auch des Volkes. Also wir sind jetzt in diesem dritten Abschnitt der Aufteilung des Landes unter den Stämmen Israels. Und die letzten Verse dieses ganzen Abschnittes, also 13 bis 21, fassen diese Kapitel eigentlich ganz gut zusammen. Also in Kapitel 21, die letzten Verse, die geben eine gute Zusammenfassung, was wir hier sehen können in diesen Kapiteln. Da heißt es in Vers 42 bis 45, Josua 21, 43 bis 45, so gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Das heißt, wir sehen, Gott gibt seinem Volk Land oder Erbschaft, Gott gibt seinem Volk Sieg und schlussendlich Gott gibt seinem Volk Ruhe. Und wir werden diese Kapitel 13 bis 21 in einem etwas schnelleren Tempo betrachten, als wir die vorherigen Kapitel angeschaut haben. Aber es bedeutet nicht, dass diese Kapitel unwichtiger sind. Also das sollen wir nicht daraus schließen. Aber in Kapitel 13 bis 21 finden wir sehr viele Auflistungen von Orten, Städten, Namen. Und da stellt sich manchmal schon die Frage, wieso wird gerade im Alten Testament so viele, also an mehreren Stellen finden wir, werden so lange Listen von Namen angeführt. Könnte man da nicht ein bisschen kürzen und im Neuen Testament ein bisschen, fürs Neue Testament ein bisschen Papier aufsparen, damit man da ein bisschen mehr vielleicht noch an Lehre oder sowas erhält? Wir wissen, dass unser Gott keine Fehler macht und dass er diese Auflistungen uns auch immer wieder gibt. Es berichtet uns etwas über Gott. Und zwar geben diese Kapitel ein Zeugnis über Gott und seine Treue. Das heißt, Gott ist treu, Gott hält seine Versprechen. Und diese Auflistung, sie berichten darüber. Und Gott hält Versprechen nicht nur im Groben ein, sondern Gott hält Versprechen im Detail ein. Er macht keine halben Sachen, sondern diese Berichte zeigen uns, dass Gott ganz im Detail seine Verheißungen erfüllt. Und das ist etwas, worüber wir uns freuen dürfen und uns davon ermutigen lassen können. Das ist so wie in einer Werkstatt. Stell dir vor, du hast ein Auto, das hat vielleicht so schon so den einen, oder vielleicht auch mehrere Mängel. Du fährst damit rum und du hast dich vielleicht damit schon arrangiert. Aber dann kommt ein Schaden, der dein Auto komplett außer Gefecht setzt. Du gibst das Auto in die Werkstatt. Die Werkstatt schaut sich den Schaden an, repariert den Schaden. Dem fallen auch alle anderen Mängel auf, die du an deinem Auto hast. Und sie kontaktieren dich, fragen dich, ob sie das auch beheben sollen, machen das vielleicht auch auf deinen Wunsch. Dann kommst du hin, nimmst das Auto entgegen und dann schaust du, oh, meine Scheibenwischblätter quietschen nicht mehr. Mein Scheibenwischwasser wurde nachgefüllt. Oh, das Auto wurde gewaschen. Ja, die Werkstatt hat sich um Details gekümmert. Sie hat geschaut, wo liegen Probleme, nicht nur im Groben einfach nur das Auto wieder in Stand setzen, sondern sie hat geschaut, wie sie Gutes tun kann, wie das Auto flott kriegen kann. Sie haben einen Blick für das Detail und bei so einer Werkstatt fühle ich mich gut aufgehoben. Und wir haben einen Gott, der einen Blick fürs Detail hat. Und weil wir wissen, dass Gott so auf Kleinigkeiten achtet und auch die Kleinigkeiten berichtet, wie er sein Wort erfüllt, und wir sehen darin, dass Gott Kleinigkeiten auf dem Schirm hat, dürfen wir wissen, dass wir uns unserem Gott anvertrauen können. Das heißt, die Sorgen, die du in deinem Alltag hast, diese Kleinigkeiten, die dich manchmal vielleicht nachts auch trotzdem mal eine Stunde wach halten lassen und wo du denkst, das ist doch nur eine Kleinigkeit, ist doch etwas, wo wir wissen dürfen, das dürfen wir unserem Gott anvertrauen. Er sieht die Details und wir dürfen das zu ihm bringen. Ich werde heute das Kapitel 14 lesen, aber auch noch auf einige Verse aus dem Kapitel 13 im Verlauf der Predigt eingehen. Lass uns Josua Kapitel 14 lesen. Das ist es aber, was die Söhne Israels im Land Kanaan als Erbe erhielten, was Eleazar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Familienhäupter aus den Stämmen der Söhne Israels unter sie ausgeteilt haben. Als sie es durch Los unter sie teilten, wie es der Herr durch Mose geboten hatte, in Bezug auf die 9 Stämme und den halben Stamm. Denn den 2 Stämmen und dem halben Stamm hatte Mose ihr Erbteil jenseits des Jordan gegeben. Den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben. Denn die Söhne Josefs bildeten 2 Stämme, Manasse und Ephraim. Den Leviten aber gab man keinen Teil an Landbesitz, sondern nur Städte, in denen sie wohnen konnten und deren Weideplätze für ihr Vieh, das sie besaßen. Wie es der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Söhne Israels und verteilten das Land. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinetwegen und deinetwegen in Kadesh-Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als ich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh-Barnea aussandte, das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephun, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisitas, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Abas. Der war der größte Mann unter den Enakitern. Und das Land ruhte aus vom Krieg. Im Kapitel 13 werden uns die Städte und Gebiete und Orte genannt, die die 2,5 Stämme östlich vom Jordan erhalten haben. Jetzt ab Kapitel 14 beginnt die Verteilung auf der Westseite des Jordans für die 9,5 anderen Stämme Israels. Und nach dem Vers 2, also so wie der Text beginnt, erwarten wir, dass jetzt schon direkt die Auflistung startet. Also angefangen bei Juda, dass jetzt gesagt wird, so, und jeder Stamm erhält diesen und diesen Ort oder dieses Gebiet. Aber bevor es dazu kommt, ist noch einiges zu klären. Zuerst wird darauf hingewiesen, dass die 2,5 Stämme ja schon ihr Erbe erhalten haben, dass es sich jetzt nur noch um 9,5, die restlichen 9,5 Stämme handelt. Und ein Stamm hat ein spezielles Erbe. Im ersten Moment scheint es sogar, dass dieser Stamm gar kein Erbe hat. Ja, also da ist ein Stamm, der Stamm Levi. Sie erhalten kein eigenes Land. Keine eigene Ländereien, keinen eigenen Garten, ja, großen Garten oder Weinberg oder sowas. Stattdessen gibt es für sie Städte, in denen sie wohnen dürfen, mit angrenzendem Weideland für ihre Tiere. Sie werden besonders behandelt. Und Gott hatte das in Bezug auf die Leviten schon vorher bestimmt. Er hatte schon das an Mose gesagt. In 5. Mose 18, 1 bis 8 bestimmte er ganz genau und sagt, wie die Leviten leben sollen und wie Gott sich das vorstellt mit den Leviten. Da sagt er in 5. Mose 18, 1 bis 8, die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi soll kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen und was ihm zusteht. Darum soll er kein Erbe unter seinen Brüdern haben, weil der Herr sein Erbe ist, wie er es ihm verheißen hat. Das soll aber das Recht der Priester sein, was von ihnen, von Seiten des Volkes zusteht, von Seiten derer, welche die Schlachtopfer opfern, es sei ein Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule, die Kinnbacken und den Magen geben. Die Erstlinge deines Korns, deines Mosts und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, damit er stehe und im Namen des Herrn diene, er und seine Söhne alle Zeit. Wenn nun ein Levit kommt aus irgendeinem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er wohnt, und nach dem Verlangen seines Herzens an den Ort kommt, den der Herr erwählen wird, und dient im Namen des Herrn deines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen, so sollen sie zu gleichen Teilen essen, abgesehen von dem Erlös, den einer von seinem väterlichen Vermögen hat. Das heißt, die Leviten hatten kein eigenes Erbteil, denn sie standen im Dienst Gottes. Wahrscheinlich hätten sie sich auch gar nicht so gut um ein Land kümmern können, das selbst bestellen müssen. Sie hätten vielleicht auch nicht für den Schutz dieser Ländereien sorgen können, weil sie ja Gott dienen sollten und dafür Zeit brauchten. Und sie hätten es wahrscheinlich nicht tun können, ohne ihren Dienst zu vernachlässigen. Sie haben kein eigenes Land, doch Gott verspricht, dass er selbst für sie sorgen wird. Und Gott sagt etwas ganz Besonderes und sagt, euer Erbe bin ich. Das, was ihr erhaltet, das, woran ihr Anteil habt, das bin ich. Ich werde euch versorgen, ich bin eure Freude. Und eins, denke ich, wollte Gott damit deutlich machen, für das ganze Volk. Er nimmt diesen Stamm heraus, er gibt ihnen kein Erbteil und er gibt damit dem Volk ein Beispiel oder ein Zeichen. Was er ihnen damit sagen möchte, ist, das letztendliche Erbe für euch, Volk Israel, liegt nicht in diesem Land Israel, sondern euer letztendliches Erbe, euer letztendliches Ziel, woran ihr Anteil haben sollt, bin ich. Hast du das Land, aber hast du Gott nicht, ist es nicht wert. Ist es nichts wert. Freust du dich über das Land, aber freust dich nicht über Gott, ist das auch nichts wert. Ruhst du dich auf deinem Land, aber ruhst nicht in Gott, ist es nichts wert. Das letztendliche Erbteil ist Gott selbst und nicht das Land. Und das macht Gott deutlich durch diesen Stamm. Jeremia sagt in Klagelieder 3, Vers 24, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Oder Asaph, wie wir heute auch schon gehört haben, Asaph sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Wir dürfen Gott wirklich dafür danken, dass wir hier in diesem Land, in Deutschland, Besitz haben dürfen, Grundstücke haben dürfen, Häuser, Wohnungen haben dürfen. Doch soll bei all dem unsere Heimat, der Himmel, unser Ruheort Christus, unser Erbe, die Ewigkeit und unser Schatz Jesus sein. Sonst ist all das, was wir haben, nichts wert. Und so stellt Gott Levi hin als Zeichen für die Israeliten und auch als Zeichen für uns. Das heißt, unser Erbteil, unser Besitz ist Gott selber. Gott ist unser Anteil und Gott ist unser Erbe. Er ist Mensch geworden. Er nimmt sogar Wohnung in uns, um uns seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Majestät zu zeigen, damit wir uns an Gott freuen können. Sagen können, es gibt nichts Schöneres. Es gibt kein Haus, das so schön wäre, dass ich es für Gott verlassen würde. Es gibt kein Grundstück, das so toll ist, dass ich dafür Gott hergeben würde. Gott ist herrlicher, Gott ist größer, Gott ist mächtiger. Und ich freue mich, dass ich Anteil an ihm habe. Wir brauchen keinen Grundbesitz. keinen Ruhm und keine Macht auf dieser Welt. Vielmehr trachten wir nach dem Reich Gottes und Gott selber, der sich über uns erbarmt hat und uns gerettet hat. Und das ist unsere Freude, das ist unser Teil, das ist unser Erbe, das wir haben. Wir können Gott trotzdem dafür danken, dass wir gerade in Deutschland so eine große Gnade erleben, dass wir trotzdem Besitz und vieles andere haben, was Christen in anderen Teilen der Welt nicht erleben dürfen. Aber sie haben, so wie wir es auch haben sollten und heute auch schon gehört haben, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist in dem Himmel. Ein Beispiel dafür, wie das aussieht, Gott als Ziel im Leben zu haben, ist die Person Kaleb. Und die wollen wir uns heute auch ein bisschen näher anschauen. Ein Mann, der in vollem Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott gelebt hat. Jetzt steht es an, dass das Land verteilt werden soll, also das Land westlich vom Jordan. Und bevor es überhaupt anfangen kann, dass verteilt werden kann, tritt Kaleb nach vorne. Mutig. Und er sagt, Josua, du brauchst diesmal gar kein Los zu werfen. Also so war ja sonst das Verfahren. Man hat das Los geworfen. Und so wie die Lose gefallen sind, so haben dann die einzelnen Stämme das Land bekommen. Und Kaleb sagt, nein, Josua, du brauchst gar nicht anfangen. Da gibt's eine Stadt, da brauchst du gar nicht losen. Da habe ich einen Anspruch drauf. Da brauchst du gar kein Los drüber werfen. Gott hat mir ein Land versprochen und ich nehme es jetzt in Anspruch. Und dabei beruft sich Kaleb auf Gott. Das finden wir mehrmals in Vers 6 zum Beispiel. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea gesagt hat. Oder in Vers 9, der schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Vers 10, und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Er sagt, Josua, Gott hat mich 85 Jahre alt werden. Ich bin einer der Ältesten hier in dem Volk. Gott hat mich bewahrt, damit ich dieses Land jetzt haben darf. Und Kaleb stellt hier eine Anforderung oder fordert hier ein Land ein. Aber er tut es aufgrund einer Verheißung Gottes. Gott hat ihm dieses Land versprochen und jetzt nimmt Kaleb dieses Land in Anspruch. Und wenn man etwas in Anspruch nimmt, was Gott versprochen hat oder verheißen hat, ist das nicht frech? Und dann ist es auch nicht übermütig, wenn man das tut, sondern das spricht von einem Vertrauen auf Gottes Wort, dass man glaubt, dass was Gott gesagt hat. Und weil Kaleb das getan hat, er wusste, Gott hat es ihm versprochen, wusste, er kann es jetzt in Anspruch nehmen, weil Gott es ihm versprochen hatte. Und letztendlich ist es ja auch das, was wir im Gebet tun, oder? Gott verheißt etwas, Gott verspricht etwas. Und wenn wir in seinem Willen beten, tun wir genau das. Wir stützen uns auf Gottes Verheißung, auf das, was er verspricht, im völligen Vertrauen, dass Gott das tut, was er auch versprochen hat. Und in diesem Glauben ist uns Kaleb ein Vorbild. Der Glaube Kalebs ist in mehreren, sehen wir, dass er in mehreren Bereichen wirklich vorbildlich ist. Sein Glaube ist ein Vorbild für andere. Die ersten circa 40 Jahre, oder ich denke genau sind es 38 Jahre, befand sich Kaleb in der Sklaverei. So ist er groß geworden. Als Kind, von Kindheit an, ist er als Sklave geboren. Ausgebeutet, ausgenutzt, hart arbeiten. Und die Frucht seiner Arbeit durfte er nie genießen. Er lebte in einem Land, in dem er persönlich nichts wert war, austauschbar, wenn er keine Arbeitskraft zur Verfügung hat, auf dem Abstellgleis. Und sein Gott verachtet in diesem Land. Dann ist er Zeuge davon, wie Gott wirkt in Ägypten, wie Gott durch die Plagen seine Macht und Majestät zeigt. Und wie er beweist, dass er allein Gott ist. Er erlebt, wie Gott Ägypten richtet. Und er sieht auch den anschließenden Sieg Gottes über die Ägypter am Roten Meer. Er ist dabei, mutig und vorangehend beim Kampf gegen die Amalekiter. Ja, also nicht irgendwo versteckt in der letzten Reihe, sondern er ist da mitten dabei, darunter. Dann am Berg Sinai verspricht er mit dem ganzen Volk, den Bund mit Gott zu bewahren. Gott gehorsam zu sein, seine Gebote zu halten. Und dann, als alles Volk Götzen anbetet und Götzen verehrt, widersteht Kaleb. Er macht nicht mit. Er liebt Gott und er ist Gott treu. Er macht nicht mit bei dem Götzendienst. Jetzt stellt euch dieses Bild vor. Jetzt sind 45 Jahre vergangen. Jetzt steht da dieser inzwischen 85-jährige Mann, strotzt aber immer noch vor Kraft. Wir müssen die Menschen auf ihn geschaut haben, als sie ihn gesehen haben. Er ist der einzige Mann mit Josua in diesem hohen Alter. Die anderen sind höchstens 65 Jahre alt. Ja, alle anderen sind deutlich jünger, eine Generation jünger als er selber. Der einzige mit Josua, der einzig alte Mann unter diesem Volk. Und er steht da, mutig, kräftig. Und er nimmt Hebron in Anspruch, die Stadt mit den Riesen, die gefährlichste Stadt. Und sagt, diese Stadt will ich haben, diese Stadt will ich erobern. Was für ein Bild, oder? Er will gegen sie kämpfen im Vertrauen, dass Gott helfen wird. Und wir sehen hier, echter Glaube ist ein Vorbild für andere. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie die anderen hochgeschaut haben auf Kaleb, auf diesen älteren Mann, der aber immer noch mutig ist, bereit ist zu kämpfen, bereit ist, die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen. Und sein Vertrauen auf Gott motiviert es, ihm gleich zu machen. Sein Glaube hat es in ihm, in seinem Leben ermöglicht, sich gegen ein ganzes Volk zu stellen, wo sie einer anderen Meinung waren, wo sie nicht nur einer anderen Meinung waren, sondern sich selbst gegen Gott gestellt haben, stellt sich Kaleb mit ganz wenigen auf die Seite Gottes. Wenn es brenzlig wurde, blieb er Gott treu, selbst als alle Gott den Rücken kehrten. Also wir sehen bei Josua, bei Kaleb ein Glaube, der ein Vorbild ist für andere. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Kaleb in seinem Glauben ein Verkündiger war, ein Prediger war. Er hat immer wieder sich auf Gottes Seite gestellt und das den Menschen bezeugt. Als Kaleb als Spion nach Kanaan geschickt wurde, lässt er sich nicht von den Riesen und von den Stärken der Mauern der Städte der Kanaaniter blenden. Wir lesen das in 4. Mose 13, Vers 30 bis 33. Ihr könnt das gerne ausschlagen. 4. Mose 13, 30 bis 33. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Als sie damals als Spione nach Kanaan kam, war Hebron eine der Städte, die sie gesehen haben, als erstes gesehen hatten. Und Kaleb hatte schon damals die Riesen dort gesehen. Aber er ließ sich davon nicht abschrecken. Diesen Riesen möchte er sich jetzt widmen. Gegen ihn möchte er sich jetzt stellen. Das sieht er jetzt als Herausforderung, das mit der Hilfe Gottes zu machen. Josua und Kaleb, sie versuchen das Volk zu überzeugen. Da sind diese 10 Kundschafter, die ihnen gegenüberstehen, die das Herz des Volkes verzagt haben. Josua und Kaleb, die versuchen, das Volk zu überzeugen. Das finden wir dann im Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Als Reaktion auf diese Rede, wo Kaleb versucht, für Gott einzutreten, Gott zu bezeugen, will das Volk sie steinigen. Und wir wissen, greift Gott in dieser Situation ein, er lässt das nicht zu und er richtet das Volk. In 4. Mose 14, 22 bis 24 heißt es dann weiter, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Gott bezeugt hier, dass in Kaleb ein anderer Geist war als in dem Volk, der Geist Gottes. Er war Gott völlig gehorsam, und weil er völlig gehorsam ist, sagt Gott, ich verspreche dir ein Erbteil. Das heißt, wir sehen hier, Kaleb ist jemand, der für Gott einsteht, der für Gott redet, der sich auf die Seite Gottes stellt, und es ist ihm egal, dass es nicht die Mehrheitsmeinung ist. Er stellt sich gegen ein ganzes Volk, redet gegen ein ganzes Volk, versucht sie zu gewinnen und dass sie sich zu Gott umkehren und Gott gehorsam sind. Er hat geglaubt, also hat er auch geredet und er hat Gott bezeugt. Wir sehen bei Kaleb aber auch einen Glaube, der so geprägt ist von diesem Vertrauen auf Gott. 45 Jahre musste Kaleb warten, bis sich Gottes Verheißung erfüllt hat. Ich bin 31 Jahre alt. 45 Jahre warten. Warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Wer ist ungefähr in diesem Alter jetzt? 45? Corny, stell dir vor, deine ganze Lebenszeit nur zu warten. Warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Aber was herrlich ist, es waren nicht 45 Jahre des bloßen Absitzens. Kennt ihr das? Einfach so im Stuhl sinken, einsinken, kraftlos und einfach abwarten, ob irgendwas geschieht. Sondern durch alle Probleme, durch alle Herausforderungen in seinem Leben ist Kaleb stärker, fester, vertrauensvoller zu Gott geworden. All das, was ihm geschah, wo er in die Kriege gezogen ist, wo er verfolgt wurde, all das hat dazu geführt, dass Kaleb nicht mehr auf Gott vertraute, sondern stärker, mutiger und fester war. Und jetzt steht da ein 85-jähriger Mann, der nicht tot umfällt vom langen Warten, sondern ein starker und mutiger Mann, der bereit ist, das Land einzunehmen, gegen Riesen zu kämpfen. Und was für ein herrliches Werk, das Gott in diesem Mann getan hat, oder? Dass dieser Mann an Gott nicht verrückt geworden ist, sondern fest an Gott hält. Wir sehen hier ein Prinzip, dass Gott seine Leute durchträgt, dass Gott seine Leute festhält, dass Gott neues Leben, neue Kraft gibt. Und du darfst auch im hohen Alter, auch wenn du vielleicht körperlich nicht mehr so fit bist wie Kaleb, darfst du an deinem inneren Menschen gefestigter, stärker und vertrauensvoller sein, weil unser Herr dich durchträgt. Bei Kaleb sehen wir auch einen kämpfenden Glauben. Kaleb war bereit, für sein Erbe zu kämpfen. Er war jetzt nicht so, dass er sagt, Gott, du hast versprochen und jetzt gib mir das einfach. Sondern er war bereit, dafür auch zu kämpfen. Er sagt, er vertraute darauf, dass Gott dabei ist, aber er war auch bereit, es zu nehmen durch Kampf. Er wusste, dass er auf Riesen treffen würde, denen er körperlich völlig unterlegen war und er keine Chance hatte, aus eigener Kraft zu gewinnen. Aber er hat auch nicht vor, aus eigener Kraft zu gewinnen. Er sagt es ja selbst in Vers 12, vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Das heißt, er beruft sich und sagt, ich brauche Gottes Hilfe, damit das gelingt. In Josua 15, 14 und nachher auch in Richter wird uns berichtet, dass dieser Aufbruch von Josua gelingen hatte. Josua 15, Vers 14 heißt es, und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Achiman und Talmai, die Enaks-Kinder. Das heißt, Josua hat über sie gesiegt. Kaleb hat über sie gesiegt. Gott hat geholfen und Kaleb macht keine Kompromisse. Er vertreibt sie aus dem Land. Er schließt hier nicht irgendwie noch einen Deal mit ihnen. Er sucht nicht den Weg des geringsten Widerstands, dass er sagt, ja, wir sind viel mehr als ihr. Ihr könnt hier vielleicht leben bleiben, aber irgendwie gehört die Stadt jetzt auch uns. Sondern er macht keine Kompromisse. Er stellt sich der Konfrontation und er vertraut auf Gott. Und Gott gibt ihm in dieser Lage den Sieg über die Riesen. Aber nicht alle im Volk Israel waren so gehorsam wie Kaleb. Wenn wir einmal ein Kapitel zurückschlagen, im Josua Kapitel 13, wird uns in Vers 13 in einem eingeschobenen Satz wird uns berichtet, Die Söhne Israels aber vertrieben die Geschuriter und Machatiter nicht, sondern Geschur und Maachat blieben wohnen unter den Söhnen Israels bis zu diesem Tag. Die 2,5 Stämme Israels, die auf der östlichen Seite des Jordans angesiedelt haben, sie machten Kompromisse. Sie waren Gott nicht völlig gehorsam. Gott hat gesagt, ihr sollt sie vertreiben aus diesem Land. Sie taten es nicht. Was hat sie dazu bewogen, eigenmächtig anders zu handeln, diese Leute nicht zu vertreiben und sie in dem Land leben zu lassen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das unter dem Deckmantel von Frieden und Wohlstand geschehen ist. Keine anstrengenden Kriege. Es lässt sich vielleicht sogar noch verhandeln und bei denen auch was an Reichtum rausholen. Es ist viel einfacher, oder? Nicht wieder ein Kampf, nicht wieder die Konfrontation. Hier stellt sich, denke ich, für uns auch eine wichtige Frage. Was ist das, was wir auf dieser Erde begehren? Was ist dein Ziel? Wohlstand und Frieden hört sich wirklich gut an. Das ist ein sehr bequemes Ziel. Aber Gott fordert uns auf, ihm gehorsam zu sein. Das ist seine Absicht für uns. Das ist das, was er als Anspruch stellt, als Herr der Welt, als Schöpfer, als Majestät, ist sein Ziel für uns und sein Anspruch für uns, dass wir ihm gehorsam sind. Und Kaleb, er war gehorsam, er machte es sich nicht leicht. Und Kaleb stellte sich diesen Riesen mit Gottes Hilfe. Ich weiß nicht, was die Riesen in deinem Leben sind, was die unüberwindbaren Hindernisse vielleicht in deinem Leben sind, die für dich so scheinen. Doch ich möchte dich bitten, und gleichzeitig ist das eine Bitte auch an mich selber, arrangier dich nicht mit diesen Feinden, arrangier dich nicht mit diesen Riesen, schließe keine falschen Kompromisse. Gottes Ziel für uns ist ein siegreiches Leben, nicht ein arrangiertes Leben mit Sünde oder mit anderen Dingen. Wenn wir Gottes Verheißungen nicht glauben, werden wir auch das Erbe nicht genießen. Die Israeliten haben durch ihren Unglauben und ihren Ungehorsam gegenüber Gott, dass sie die Feinde nicht vertrieben haben sie sich schlussendlich selbst beraubt. Sie konnten das Erbe nicht so genießen, wie sie es hätten genießen können, wenn sie auf Gott gehört hätten. Und lasst uns in diesem Kampf ohne Kompromisse gehen im Vertrauen auf Gott. Also gegen diese Riesen in unserem Leben, lasst uns die stellen im Vertrauen auf Gott. Nicht arrangieren, nicht damit leben. Es ist herrlich zu sehen, wie Kaleb dasteht, als alter Mann, strotzend vor Kraft. Und wir wollen uns, wie er auch, mutig den Feinden in unserem Leben gegenüberstellen. Seine schlechte Gewohnheiten, seine Sünde, seine Ängste, seine Sorgen und im Vertrauen auf Gott mutig vorangehen. Das können wir von Kaleb lernen. Wir sehen bei Kaleb einen Glaube, der gehorsam ist. Mehrmals wird im Text erwähnt, dass Kaleb Gott ganz gehorsam war, oder andere Übersetzungen sagen, dass er Gott ganz nachgefolgt ist. Als Männer haben wir zuletzt noch Matthäus 7 studiert, wo Jesus Christus sagt, dass bei seiner Wiederkunft viele erschüttert feststellen müssen, dass sie nicht in das Reich Gottes kommen werden, obwohl sie Jesus Herr genannt haben. Aber Jesus sagt über sie, ich habe euch nie gekannt, sie gehörten nie zu ihm, und zwar aus einem Grund, weil sie den Willen Gottes nicht getan haben. Gott fordert Gehorsam ein von seinem Volk, und Kaleb war gehorsam. Aber eins ist wichtig festzustellen, das möchte ich heute auch noch sagen, Kaleb war gehorsam, aber Kaleb war nicht sündlos. Nur Jesus ist sündlos. Aber lasst uns niemals unsere gefallene Natur als Ausrede dafür benutzen, um zu sündigen. Ich kann ja gar nicht anders. Es ist nämlich nicht wahr. Natürlich werden wir als Christen immer wieder mal fallen und versagen. Aber es ist keine Ausrede zum dauerhaften Sündigen oder einer Sünde zu verharren, sondern in Jesus Christus haben wir den Sieg. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass Jesus Christus für uns, dem Vater, völlig gehorsam gewesen ist. Dass sein Leben und sein Sterben für uns unsere Rechtfertigung ist. Das, was uns vor Gott gerecht macht. Doch er hat uns befreit zu einem neuen Leben, um die Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Das heißt, er rüstet uns aus zu einem neuen Leben, um das zu tun, was ihm gefällt. Zuletzt sehen wir, dass der Glaube von Kaleb auch ein Ziel erreicht, und zwar, dass er ihn zur Ruhe bringt. Nachdem Kaleb die Söhne Enaks, diese Riesen, vertrieben hat, konnte er sein Erbe in Empfang nehmen. Er durfte zur Ruhe kommen. 85 Jahre Kampf, Sklaverei, Verfolgung durch das eigene Volk. Dazu müssen wir noch dran denken, er musste 40 Jahre lang warten auf dieses Erbe, obwohl er selbst nicht dran schuld war. Seine Volksgenossen haben gesündigt. Er hatte nicht gesündigt und er muss mit ihnen warten, bis er das Erbe empfängt. Aber durch seinen Glauben getragen, hat er nicht aufgegeben. Und das Wesen wahren Glaubens ist, dass er durchträgt. Letztendlich hat Kaleb Hebron eingenommen, die Riesen vertrieben, sein Erbteil betreten und jetzt kann er diese Ruhe genießen. Was schön ist, Hebron, die Stadt, der Name Hebron bedeutet Gemeinschaft oder Freundschaft mit Gott. Das war dieser Ort, wo Abraham schon war, dieser Freund Gottes. Und jetzt darf Kaleb diese Gemeinschaft mit Gott endlich angekommen richtig genießen. Er kann sich wirklich an Gott freuen, jetzt zur Ruhe gekommen. In 1. Johannes 1, 6 und 7 lesen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Der gehorsame Kaleb hat Gemeinschaft mit Gott. Und auch wir erleben im Gehorsam gegenüber Gott echte Gemeinschaft. Zur Ruhe kommen, Frieden haben. Und lasst uns lernen von Kaleb, egal ob wir jung oder alt sind. Lasst uns lernen, dem Gott, der mit uns einen Bund geschlossen hat, ihm treu zu sein und seinen Verheißungen zu vertrauen. Wir wollen in dieser Welt nicht nach Bequemlichkeit suchen, das soll nicht unser Ziel sein, sondern wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen in der Macht der Stärke Gottes. Und wir dürfen wissen, wie der Psalmist sagt im Psalm 16, Vers 5, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Und mögen wir ab heute so sein wie Kaleb, den guten Kampf kämpfen, in Hebron leben, in dieser Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Geschwistern, im Glauben verharren, bis wir unser volles Erbe erhalten, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ich denke, Kaleb ist uns ein großes Vorbild, wie wir lernen können, auf Christus zu vertrauen und Glauben zu leben. Zum Abschluss möchte ich Judas 24 und 25 lesen, wo wir sehen und nochmal uns deutlich gemacht wird, dass wir einen Gott haben, der uns durchträgt, der uns auch im Alter erhält und uns stark an unserem inneren Menschen macht. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.